Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Raphael Merlin.
Wir kennen ihn in Heidelberg, Raphael Merlin. Er ist der Cellist des Quatuor Eben, des Ebenholz-Quartetts, Streichquartetts. Er war schon mehrfach in Heidelberg mit dem Quartett und kommt nun aber mit einer für Heidelberg ganz neuen Formation zurück, nämlich mit einem, ja, wie kann man sagen, Kammerorchester oder Orchester, wie würden Sie sagen?
Ein Ensemble, das wir selbst als Kammermusiker-Kollektiv beschreiben.
Als Kollektiv. Da stellt sich also zunächst mal die Frage, der Name dieses Kollektivs, Les Forces Majeures, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, heißt es, die Spekulationen in Heidelberg waren wild, es könnte heißen höhere Gewalt. Was bedeutet der Name in Ihren Augen?
Force majeure, das ist diese Kraft, dass man existenziell Bedingungen durchgehen hilft. Das ist unkonkret, das ist wirklich metaphysisch, Idee für Freude, das einfach hilft. So kann man Musik beschreiben, so kann man auch für so ein Projekt, ein Ensemble von Musikern, die meistens gewöhnt sind, Kammermusik zu spielen, so wie Streichquartette, Bläserquintette oder auch Klaviertrio. Und die treffen manchmal für Orchesterprojekt, das ist manchmal Kammerorchester, manchmal Sinfonieorchester. Aber diese Force majeure Idee ist, dass es ist sowieso ungewöhnlich jedes Mal, dass wir was machen. Und genauso diese Gewalt-Übersetzung kann auch gut unsere Ideal treffen.
Also es ist so ein bisschen die Musik und die Freude, die durch Musik entsteht, ist eine Kraft, die Sie dann auch beim Spielen beflügelt und auch das Publikum vielleicht genießen soll.
Wir haben als zuerst bei der Gründung ein Repertoire gespielt. Das war Rossini und Mozart Arien mit der Mezzosopranistin Karin De Haye und mit dem Rossini-Album, das wir kurz nachher aufgenommen haben, kam sehr einfach diese spritzige Energie, sehr, sehr lebendig und reaktiv, und das hat meine Intuition bestätigt, und zwar diese Art Orchester zu spielen mit Leuten, die zuerst Kammermusiker sind und aber berufliche Kammermusiker, die erste Besetzung des Orchesters enthielt Mitglieder von mindestens 8 oder 9 Streichquartette, die wirklich manchmal täglich zusammen proben. Diese Verhältnis zwischen die Streicher, aber auch durch die Bläser, glaube ich, ist sehr fruchtbar, weil diese tägliche Arbeit von Intonation, Klangfarbe, diese sehr enge Beziehung, dass man so oft beschreibt wegen Streichquartettmusiker zum Beispiel, das ist auch ein Material, so wie Gold oder das reinste Öl, für Sachen, dass man natürlich viel schneller vorbereiten werden. Man wird nie 6 Wochen nacheinander täglich üben für ein Konzertprogramm beim Orchester. Das geht einfach nicht. Aber diese Extremreaktivität hat sofort funktioniert. Und zu mir ist die Idee, so einen Namen für das Ensemble zu geben, später noch klarer und sinnvoller geworden, da wir diese knapp euphoristische Ergebnis und Rhythmus bei der Arbeit getroffen haben.
Es ist ja erstaunlich. Streichquartette sind ja Individualisten als Kollektiv sozusagen, dass die dann ihre eigene Farbe aufgeben und sich unterordnen einem größeren Ganzen zusammen mit anderen Streichquartetten. Mussten Sie da als Psychologe besonders arbeiten, Überzeugungsarbeit leisten, oder hatten die einfach alle Lust, mal sowas zu machen?
Zum Beispiel die Impuls von Mendelssohn italienische Sinfonie, das war etwas, oder bei den Nozze di Figaro Ouvertüre, das war sofort so spritzig, der Energie war da. Ich glaube, das ist wirklich eine Freude. Bei uns war es so, dass wir 2-3 Mal pro Jahr Maximum, ich sage, diese Freude ist einfacher zu treffen, wenn es ungewöhnlich klingt, als wenn es tägliche Tätigkeit ist. Das ist die größte Schwierigkeit bei Established Orchestern. Das ist jeden Tag diese Freude wieder zu treffen.
Wenn man sich selten sieht, freut man sich umso mehr, dass man sich wieder sieht dann wahrscheinlich. Sie haben ja als Cellist im Eben-Streichquartett eigentlich genug zu tun. Was hat Sie bewogen, jetzt diese Aufgabe dann auch noch wahrzunehmen? Sie haben zwar Dirigieren mitstudiert an der Musikhochschule. Hatten Sie Lust, einfach was ganz anderes zu machen oder kam das von außen?
Ich habe immer einen Teil meiner Zeit und meiner Tätigkeit behalten für Parallelprojekte und eigentlich nicht nur dirigieren. Ich habe auch Zeit manchmal gebraucht für Komposition oder für Unterrichten, mache ich auch sehr, sehr viel. Es ist wirklich ein von den Gefahren bei der Kammermusiktätigkeit und besonders Streichquartett, das wirklich ist diese Verpflichtung. Die Verpflichtung zu ehren ist natürlich groß, aber dass es zu viele Türen zumacht, das ist auch etwas, das ich mir und den anderen nicht wünsche.
Also Freiheit noch behalten. Nun sind Sie als Musiker ja etabliert, als Cellist, wie gesagt. Wenn Sie dann dirigieren, hören Sie dann sehr viel kritischer auf das Orchester? Und denken Sie manchmal, das könnte ich aber besser spielen, wenn Sie gerade etwa in die Celli hineingehören? Passt das zusammen, ausübender Musiker zu sein und dann zu dirigieren plötzlich? Gibt es da Konflikte vielleicht?
Ich glaube, die Qualitätsbeziehung mit den Musikern kommt vielleicht besser, da sie wissen, dass ich auch bei der Cello die Verantwortlichkeit von Basslinie selbst übertragen könnte. Die vertrauende Beziehung kommt auch dadurch, dass ich immer zeige, dass ich Respekt und Kenntnis für was ich selbst nicht mache beim Dirigieren, aber dass die anderen machen. Und es ist immer so bei Orchester und mehr mit unserer Zeit, wo das Dirigent ist keine despotische Figur mehr. Und das ist was gerade in 2020, ich glaube, Kammermusik und Orchester kommen näher irgendwie als in vergangenen Zeit.
Welche Art von Musik kann dieses Orchester besonders gut? Also Sie haben diese Rossini-CD erwähnt, die Sie ziemlich früh gleich gemacht haben nach der Gründung.
Wir sind keine Totenverklärungsorchester, aber wir haben als zweite Platte Gulda-Cellokonzert und Offenbach-Cellokonzert. Die sind ganz klar virtuose Stücke. Es ist ganz, ganz klar provokativ. Zum Beispiel ein junges Publikum zu treffen, weil wir diese frische und sehr reaktive Verhältnis haben. Ich glaube, dass es kommt einfach zu einem jungen Publikum. Zum Beispiel machen wir diese Saison auch ziemlich viele Kinokonzerte. Und es kommt mit diesem Film für Kinder, das heißt Ernest und Celestine. Ich weiß nicht, ob es ihn auf Deutsch schon gibt, aber das hat riesige Erfolge.
Sind das Stummfilme, die Sie dann untermalen sozusagen mit dem Orchester?
Also das Orchester spielt, während das Film gezeigt wird. Das Kontakt mit dem Publikum ist ganz, ganz lebendig und ohne Mystifikation. Das kam wahrscheinlich auch von dem Ort, wo wir das Orchester gegründet haben.
Das war auf dem Land, da war ein Festival und da wurden Sie angesprochen, können Sie nicht ein Orchester zusammenstellen, was gut ist und was hier in diesen schönen Saal passt? So entsteht manchmal auch Musik durch solche äußeren Umstände. Wenn Sie jetzt nach Heidelberg kommen, spielen Sie ein reines, sehr schönes Mozart-Programm aus vielleicht drei verschiedenen Mozart-Epochen, also der junge Mozart, der die Mannheimer Schule noch kennengelernt hat und dann so in 5 bis 8 Jahrschritten die anderen Stücke hinterher. Wie würden Sie sagen, ist das eine Lust, die Sie haben, gerade sowas, so ein Programm zu spielen?
Ja, natürlich. Diese Mozart-reduzierte Besetzung-Repertoire mit nur 2 Oboe, 2 Hörner, wie bei 29. Sinfonie oder mit Konzertante Sinfonie für Geige und Bratsche. Die sind die Stücke, wo wir sehr nah voneinander fühlen können. Das Orchester enthält nicht mehr als 17 oder 18 Musiker. Und dann hat man diese größere Verantwortlichkeit für das Ergebnis. Und es ist sehr, sehr entspannend. Dieses substanzielle kammermusikliche Verhältnis, Beziehung, Spannung zwischen einem anderen ins Sinfonie-Repertoire zu bringen. Das ist ganz direkt. Der Tür ist einfach auf und es ist auch interessant, dass die 2 Solisten, die kommen für Konzertanten-Sinfonie, sind selbst beide in demselben Streichquartett 10 Jahre schon spielen zusammen.
Interessant ist, wenn man mal in YouTube Aufnahmen von der Sinfonia Concertante anschaut, dann stellt man fest, dass die ganz unterschiedlich schnell gespielt wird. Der Unterschied ist bis zu 8 Minuten. Oh ja. Was bleibt denn da auf der Strecke? Wie kommt das?
Die Barock-Spielrevolution seit jungen Harnoncourt. Es hat auch gezeigt, dass um eine Dissonanz gut zu hören, muss man nicht mehr Zeit darauf verbringen.
Dann wird es langweilig dann.
Ich sage nicht, dass es langweilig ist. Bei Carl Böhm Interpretation wird man sich nicht langweilen. Es ist wirklich eine andere Art, den Gravität bei der Musik zu erleben, und das Kontakt mit dem Zuhörer ist wirklich nicht in derselbe Brain-Bereich. Bei dem Quartett haben wir Interpretationsoptionen, die manchmal unsere langsamer Satz noch 2 oder 3 Minuten länger machen können, besonders Dankgesang bei Beethovens 15. Quartett. Das ist, wir haben gerade aufgenommen, es ist 21 Minuten, und es gibt ja auf YouTube Versionen, die es weniger als 15 Minuten machen. Aber wir werden in Heidelberg, ich habe schon die Akustik von Aula der Universität und diese frische rhythmische Struktur. Ich kann nicht sagen jetzt, ob wir besonders schnell spielen werden, aber meiner Meinung nach nicht so viel. Es ist auch so, dass bei der Musik, es kann paradoxal klingen, aber es ist auch sehr, sehr logisch am Ende, dass es kann eigentlich langweilig werden, wenn es zu schnell gespielt. Das ist eine Intuition, dass man zuerst nicht hat. Aber sich langweilen kommt nicht mit der Geschwindigkeit, sondern mit dem Verhältnis zwischen jeder Elemente, die Sinn machen oder einfach nicht. Wenn es Sinn gibt, entweder langsam oder schnell, mit Sinn ist die Musik nicht langweilig.
Jetzt werden wir also gespannt sein. Ein frisches neues Orchester, was in Heidelberg noch, glaube ich, noch nie gespielt hat, wird man kennenlernen und wird Sie dann erleben, auch als Dirigent. Aber jetzt nochmal zurück zum Quartettspiel, also zu dem, was Ihr ursprüngliche und eigentliche Profession ja ist. Sie haben ein riesiges Beethoven-Projekt im Beethoven-Jahr, wie viele andere natürlich auch, durchgeführt oder sind, glaube ich, noch dabei, es durchzuführen. Sie spielen auf Kontinenten, wo Beethoven vielleicht nur mal als Reklamemelodie zu hören war. Welche Erfahrungen machen Sie da?
Wir waren letzte Saison auf jedem Kontinent für eine Platte Live-Aufnahme. Das allerletzte war im Dezember in Nairobi, in Kenia. Und früher gab es Australien, New Zealand und Brasil und auch Tokio. In dem Tour haben wir auch Korea und China kurz besucht. Auch Amerika und natürlich Europa. 2 Platten sind von Wien und Paris.
Da haben Sie alle 16 Streichquartette dann aufgenommen.
Ja, auf 7 Platte kommt das. Und es ist so ein großes Abenteuer gewesen. Wir haben nie so dicht arbeiten müssen. Ein normales Rhythmus für uns wäre eine Quartettplatte Maximum per Saison. Vielleicht jede 2 Saison. Aber niemand haben wir in selben Zeit 7 Platte gemacht. Dieser Beethoven-Zyklus ist vielleicht das Kern unseres ganzen Lebens beruflich. Und wir haben 20 Jahre gespielt mit der Idee im Kopf, dass wir irgendwann das Zyklus versuchen. Das Impuls kam in 2014. Damals hat Carnegie Hall New York uns eingeladen für dieses Jubiläum 2020. Also 6 Jahre früher kam die Einladung und wir haben alles organisiert, Zeitplan.
Das steht noch bevor Carnegie Hall, oder war das schon?
Das wird in April anfangen, aber wir wollten früher aufnehmen, und damit die Aufnahme möglich war, haben wir seit 2017 schon einfach nur Beethoven-Quartette gelernt, kein anderes Repertoire. Also das ist wirklich eine große Verpflichtung in 4 Jahren. Und warum auf jedem Kontinent eine Live-Aufnahme? Einfach, weil es hat eine große Gefahr, einfach im Studium zu sitzen und 3 Monate bleiben mit nur aufnehmen. Und es hätte größte Gefahr von Sterilisation mitgebracht.
Sterilität.
Und wir haben das Gebrauchsverhältnis mit Publikum und Einfluss bei der Musikspiel durch diese Treffen mit Publikum. Und auch, warum Kenia, warum New Zealand? Wir hatten Maori getroffen in einer Schule, das ist fantastisch. Wir sind in Brasil mit Baccarelli-Institut, wo wir Kinder getroffen, die durch der Musik einfach eine Chance aus der Kriminalität von Favelas zu gehen. Genauso bei den Korogosho Slum in Nairobi. Und wir haben also entweder Meisterkurse oder spielen wir mit den Kindern. Also das ganze Jahr 2019 war nicht nur um Spielen und Aufnehmen, das war wirklich auf Treffen, Augen aufmachen, auf wie die Welt heute anschaut. Und das hat alles das Objekt für einen Film, das jetzt in Vorbereitung ist, wo wir einfach eine Frage beantworten möchten. Ich kann nicht sagen, was die Antwort ist, aber wie ist Beethovens Universalismus ideal zwei Jahrhunderte später durch seine Musik, weil außer seiner Musik, man kann nicht in Nairobi fragen, was denken Sie von Beethovens Nachricht. Aber beobachten, wie die Leute reagieren, das war interessant.
Eine letzte Frage, Raphael Merlin. Was machen Sie, wenn Sie mal nicht Musik spielen? Der Privatmann Raphael Merlin, was macht der? Haben Sie überhaupt noch Zeit, privat irgendwas völlig anderes zu machen als Musik?
Auf meine Kinder mich zu kümmern. Ich habe zwei Söhne und eine dritte in Vorbereitung.
Da sind Sie gut beschäftigt auch damit.
Ja, sehr.